Ich lese jetzt den Predigttext für heute. Mit der Geburt Jesu Christi war es so. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete, durch das Wirken des Heiligen Geistes. Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss, sich in aller Stille von ihr zu trennen. Während er noch darüber nachdachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären, ihm sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Dies alles geschah, damit in Erfüllung ging, was der Herr durch den Propheten angekündigt hatte. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den werden sie Immanuel nennen, das heißt übersetzt Gott mit uns. Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Er schlief aber nicht mit ihr bis zur Geburt ihres Sohnes, und er gab ihm den Namen Jesus.
So, schönen guten Morgen. Es ist schön, mit euch Gottesdienst zu feiern. Ich bitte mal zu Beginn der Predigt. Himmlischer Vater, vielen Dank für diesen Moment. Danke für das Jahr, das so zu Ende geht und der Advent, der jetzt beginnt und den wir so reingehen können. Und du siehst, was das für ein Advent für uns ist, für jeden und jede von uns, wie es uns gerade geht, was uns beschäftigt. Und ich bitte dich, dass du durch diesen Text und meine Gedanken dazu tatsächlich auch uns nahe kommst und uns begegnest. Amen. Ja, wie ihr an der Deko hinter mir schon gesehen habt, an den Tannenzeigen, den Kerzen. Wir starten heute so in die Vorweihnachtszeit. Es ist heute der erste Advent. Es ist der erste Advent mal wieder, könnte man vielleicht sagen, ja, jedes Jahr aufs neue Advent. Wobei dieses Jahr das natürlich ein anderer Advent ist als sonst. Es ist ein sehr außergewöhnlicher, vielleicht auch komischer Advent. Und deswegen ist so diese Weihnachtsbotschaft, dass Gott uns nahe kommt, dass er zu uns kommt. Deswegen ist diese Botschaft vielleicht auch was, was wir uns dieses Jahr umso mehr wünschen. Wofür wir vielleicht beten, was wir uns erhoffen, dass Gott uns irgendwie begegnet. Vielleicht suchen wir ihn auch gerade so in unserem Leben und haben so den Eindruck, wir finden ihn nicht. Vielleicht ist das auch was, womit ihr euch schwer tut, euch das vorzustellen. Wie ist das denn? Wie wäre das denn, wenn Gott mir begegnet? Das ist irgendwie so weit weg, auch diese Vorstellung davon. Egal, wo ihr gerade so steht und wie es euch damit geht, ich finde diese Weihnachtstexte, diese Erzählung davon, wie die Geburt von Jesus, wie das geschehen ist, ich finde diese Texte dafür ganz hilfreich. Weil wir haben hier ja genau Erzählungen davon, Berichte davon, wie das passiert ist, was wir uns wünschen, was wir uns da vielleicht auch nicht vorstellen können. Nämlich, dass Gott so in das Leben von Menschen hineingekommen ist. Und deswegen können wir uns an diesen Geschichten jetzt mal so ganz schön anschauen, das so ein bisschen untersuchen. Wie sieht das denn so aus, wenn Gott einem begegnet? Wie fühlt sich das an? Was macht das mit einem Menschen, wenn Gott so mitten ins Leben hineinkommt? Das sind die Fragen, die wir uns in dieser Serie anschauen werden. Und wir starten jetzt heute mit einem Aspekt, den wir bei verschiedenen Menschen in dieser Weihnachtsgeschichte finden, aber vielleicht bei niemandem so ausgeprägt wie bei Josef. Denn wenn man jetzt mal so in einem Wort zusammenfassen wollte, was diese Begegnung mit Gott, dieses Gott kommt in sein Leben, was das bei Josef ausgelöst hat, was das mit ihm gemacht hat, was mit einem Wort zusammenfassen wollte, dann könnte man sagen, es macht Chaos, Kontrollverlust. Es bringt so eine ganz krasse Unsicherheit in sein Leben. Die Geburt von Jesus, die Ankunft Gottes in seinem Leben, bedeutet für Josef, dass alles, was er bisher so geplant hatte, wie er sich seine Zukunft vorgestellt hatte, komplett über den Haufen geworfen war. Und er in eine Situation hineinkommt, die für ihn selbst extrem schwierig ist, die ihn überfordert, die einiges an Leid mit sich bringt. Man könnte vielleicht sagen, Weihnachten, die Begegnung mit Gott, das bedeutet für Josef, dass Probleme entstanden sind, nicht dass Probleme gelöst wurden. Es kommt so eine Unsicherheit in sein Leben und es ist nicht ab sofort alles safe, wie wir das vielleicht erwarten würden. Also um das direkt kurz so ein bisschen sichtbar machen hier im Text, wie stark dieses Motiv der Unsicherheit und des Chaoses vorhanden ist. Gleich am Anfang wird ja erwähnt, dass Josef mit Maria verlobt ist. Das bedeutet, dass sie eigentlich rechtlich damals schon verheiratet waren. Sie haben aber noch nicht zusammen gewohnt, weil nach diesem Prozess der Eheschließung nochmal so ein Jahr der Trennung eingeplant war, die der Bräutigam jetzt genutzt hat, um das neue Heim der beiden zu bauen oder es zumindest so auszugestalten, bevor es dann diesen feierlichen Zug gab, wo er seine Braut abgeholt hat und mit ihr ins gemeinsame Haus gezogen ist und ihr gemeinsames Leben gestartet hat. Das heißt, in diesem Moment, in dem unsere Geschichte anfängt, ist Josef eigentlich gerade so an einem Punkt, wie man könnte vielleicht sagen, wie kurz vor der Eröffnung des Flughafens in Berlin vor ein paar Monaten oder vielleicht wie so kurz vor der Unterschrift unter einen Deal, an dem man jahrelang irgendwie, der jahrelang in der Mache war. Er ist so endlich, so ganz kurz davor, dass das eintritt, worauf er so jahrelang zugearbeitet hat. Ja, was so jahrelang so das Ziel war, das er verfolgt hat. Er war offensichtlich jetzt lange genug im Arbeitsleben unterwegs gewesen, hatte einen sicheren Job, er hatte einen gewissen Platz in der Gesellschaft. Er war finanziell gut genug jetzt aufgestellt, um diesen nächsten Schritt gehen zu können. Das war irgendwie safe. Und er hatte jetzt auch eine Frau gefunden, ja, die ihm anvertraut worden war und die er liebte offensichtlich. Das sieht man dann in der Art, wie er mit der Situation umgeht. Das heißt, all das, was er so in den letzten Jahren aufgebaut hatte, war jetzt kurz davor, dass sich das jetzt erfüllen würde, dass das zusammenkam, das, worauf er so lange gehofft hat, Familie, heiraten, irgendwie jetzt so einen neuen Platz in der Gesellschaft einnehmen. Und jetzt kommt das Jesuskind. Und so diese erste Schockwelle, die sich durch sein Leben zieht. Ich finde das ja hier so ein bisschen schön auch formuliert, anschaulich formuliert. Das heißt hier, es zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete. Ja, auf Deutsch, ihr Bauch wurde offensichtlich immer dicker. Man konnte es irgendwann nicht mehr verneinen. Sie ist irgendwie schwanger. Und sie ist schwanger nicht von ihm. Und das heißt, jetzt fällt natürlich erstmal alles auseinander, was sich dieser Mann so vorgestellt hatte. Auf was er zugearbeitet hatte. Ja, das ist erstmal komplettes Chaos. Das ist komplette Enttäuschung. Das ist kompletter Schmerz. Alles kaputt, was er dachte, was jetzt passieren würde. Und dann kommt er irgendwann wieder auf die Beine, ja, und er fasst jetzt dann einen Plan, wie er mit der Situation umgehen wird. Er will sich also stillschweigend von ihr trennen, er will sie nicht bloßstellen. Und das heißt für ihn, dass er von null anfängt wieder, ja, neue Frau finden, neues Haus bauen oder ausgestalten, wie wir von vorne anfangen. Und dann wird er aber wieder unterbrochen. Ja, der Plan, so das bisschen Sicherheit, das er jetzt hatte, wie er mit der Situation umgehen soll, ist wieder dahin. Denn jetzt kommt dieser Engel und sagt ihm, nee, Josef, ja, das stimmt schon, was die Maria dir erzählt. Ja, es ist ein ganz besonderes Kind, was da geboren wird. Da kommt Gott irgendwie in die Welt. Und ich weiß, das fällt bestimmt einigen von uns ganz schwer, das zu glauben. Aber lass mal im Sinne der Geschichte weiterdenken. Denn die Ansage, die der Engel jetzt macht, die macht es irgendwie nur bedingt besser für Josef. Also klar, es ist erstmal großartig zu hören, ich wurde nicht betrogen. Aber trotzdem wirft ihn das jetzt in eine ganz, ganz schwierige und herausfordernde Situation hinein. Denn erstens wird ihm damals genauso wenig jemand geglaubt haben wie heute, dass das mit der Jungfrauengeburt und Maria und dem Heiligen Geist irgendwie stimmt. Was bedeutet, dass sein Ruf für immer im Eimer ist? Ja, entweder werden Leute über ihn glauben, dass seine Frau ihn betrogen hat, was natürlich überhaupt nicht geht in einer patriarchalen Gesellschaft. Deine Frau hat dich betrogen, was ist denn mit dir los? Oder aber die Menschen glauben, dass sie eben vor dieser Heimführung schon miteinander geschlafen haben, was ein kulturelles und religiöses Unding war. Ja, auch damit war er komplett unten durch. Sein Standing in der Community war mit dieser Nummer hier endgültig mehr als angeschlagen. Und zweitens ist das Kind, das da jetzt geboren wird, natürlich, wenn man das glauben will, nicht seins. Es ist nicht seins. Was ja dann weitere Herausforderungen mit sich bringt. Ja, das ist so eine Tatsache, an die Josef im Laufe des Lebens auch immer wieder schmerzhaft erinnert wird. Es gibt so eine Geschichte dann ein paar Kapitel später, wo Jesus als 12-Jähriger irgendwie im Tempel in Jerusalem ist und seine Eltern finden ihn zunächst nicht und dann irgendwann finden sie ihn doch und Jesus sagt zu ihnen: War euch nicht klar, dass ich im Haus meines Vaters bin? Wenn man es mal so aus Josef-Perspektive liest und denkt, zack, ja, es wird ja der Stich ins Herz, ist eben doch nicht so ganz mein Kind. Das ist nicht, was Josef sich vorgestellt hatte. Das ist nicht das Leben, was er für sich geplant hatte. Man könnte vielleicht sagen, mit der Ankunft Gottes in sein Leben entgleitet ihm sein Leben. in diesem Moment, in dem Gott ihm nahe kommt. Und man hat sogar den Eindruck, dass Gott ihn fast bewusst sogar eigentlich in so einen Punkt bringt, an dem Josef überfordert ist. In dem dieses ganze Planen, Antizipieren, irgendwie Sicherheit finden, indem er das loslassen muss. Das ist irgendwie, es ist nicht mehr möglich. Ich muss sagen, ich fand das super interessant, das mal so zu beobachten. Weil dieses Gefühl, dass das Leben so ein bisschen entgleitet, dass man so eine Art Kontrollverlust erlebt oder erlebt hat, das beschreibt ja wahrscheinlich auch unseren Advent gar nicht so schlecht, oder? Für viele von uns ist ja das letzte Jahr genau das. 2020 war so eine Ansammlung von durchkreuzten Plänen, von unerwarteten Unsicherheiten, wo man nicht mehr so ganz weiß, wie es weitergeht, wie es weitergehen kann. Und vieles davon ist auch vielleicht nicht so tragisch. Ja, wir haben uns ganz gut eingestellt auf die Kontaktbeschränkungen, auf die bisschen Unsicherheit. Aber manches zehrt dann doch an uns, würde ich sagen. Mehr und mehr. Also vielleicht haben einige von euch tatsächlich einen Job verloren in den letzten Monaten. Oder wie es einem Freund von mir passiert ist, dass ein Job zugesagt und dann wieder abgesagt wurde. Und man weiß irgendwie nicht mehr so ganz, okay, wie geht es denn jetzt weiter? Ja, in dieser unsicheren Zeit, wo es keine Job mehr gibt, was ist denn jetzt der Next Step? Andere von uns beobachten vielleicht die gesellschaftlichen Entwicklungen der letzten Monate in Deutschland, in der Welt und es macht wirklich Angst. Man hat so den Eindruck, das könnte jetzt in den nächsten Monaten in alle Richtungen gehen. Es könnte eine Währungsreform kommen, es könnte eine größere gesellschaftliche Spaltung in Deutschland passieren, es könnte weitere Tumulte in den USA geben, wer weiß, was Donald Trump noch einfällt. Und was macht das dann eigentlich mit unserem Zusammenleben? Was macht das mit meinem Ersparten? Was macht das mit der Welt, in der meine Kinder vielleicht aufwachsen? Und das sind ja nur so die ganz großen Themen. Nicht wenige von uns haben dieses Jahr wahrscheinlich Situationen erlebt oder ihr steckt mittendrin, wo wir einfach nicht mehr so richtig weiter wissen. Weil alle Pläne, alle Ideen, die wir hatten, irgendwie gescheitert sind. Und uns fehlt so ein bisschen der Zugriff auf diese Nummer. Wir kriegen es irgendwie nicht gelöst. Ob das eine Krankheit ist, die man einfach nicht los wird. Ob das so eine Freundschaft ist, die unerwartet schwierig wurde dieses Jahr und man kommt einfach nicht mehr zusammen. Auch was man alles versucht, irgendwie klappt es nicht mehr. Oder wie das für mich in den letzten Wochen etwas war, dass ich so die Nähe Gottes und das Gefühl irgendwie, dass Gott da ist, dass ich so ganz viel dafür getan habe, das zu erleben, das neu irgendwie in meinem Herzen zu spüren, aber es hat sich einfach nicht eingestellt. Ja, egal was ich gemacht habe, ich habe es nicht gekriegt. Das sind so Momente des Kontrollverlusts. Momente, wo so die Sicherheiten, die man hatte, irgendwie wegfallen. Und falls ihr den Stream schaut oder für euch, die ihr im Raum seid, wenn ihr heute im Laufe des Tages euch nochmal Zeit nehmen wollt, ich lade euch ein, das Titelbild unseres Streams mal nochmal so ein bisschen auf euch wirken zu lassen. Da ist so ein Chaos irgendwie in diesem Bild. Da ist so Wasser, das Wellen schlägt. Das sind so intensive Farben. Und mir hat das nochmal so einen Zugang gegeben dazu, wie sich diese Momente anfühlen. Das ist so eine Mischung aus Angst, aus Wut, aus Trauer, aus Überforderung. So eine Hilflosigkeit, die sich irgendwie breit macht. Ich glaube, das ist das, was Josef hier erlebt. Jetzt, wenn ihr so tickt wie ich, dann ist euer Instinkt in diesen Momenten, irgendwie so schnell wie möglich die Sache zu lösen. Irgendwie so schnell wie möglich wieder Kontrolle zu gewinnen. Irgendwie so ein bisschen so ein Gefühl von Sicherheit zu entwickeln, sich das irgendwie zurückzuholen. Und es gibt dann so verschiedene Lösungen, die man dann machen kann, ja, so verschiedene Wege, die man gehen kann. Einige von uns verfallen in solchen Momenten vielleicht in Aktionismus. Ja, wir schauen, dass wir das Problem einfach möglichst schnell gelöst kriegen. Also die Freundschaft funktioniert nicht, hole ich mir halt eine neue Freundschaft. Der Job funktioniert nicht, nehme ich halt irgendeinen Job. Ja, Hauptsache ich komme raus aus der Nummer, aus dieser Unsicherheit, ich weiß irgendwie wieder, wo es lang geht. Andere von uns suchen vielleicht einen Schuldigen. Ja, jemand, an dem man das jetzt hängen kann, wo man seine Wut so ein bisschen auslassen kann. Das ist die Chefin, die mich gefeuert hat, der Freund, der mich sitzen hat lassen, Bill Gates, der das Virus in die Welt gesetzt hat. Ja, irgendjemand, den man jetzt bekämpfen kann, weil dadurch kriege ich wieder ein bisschen Kontrolle. Wieder andere von uns schaffen so eine Art emotionale Distanz zu dieser Situation. Wir reden sie vielleicht klein oder wir machen so plakative Aussagen darüber, damit wir uns nicht damit auseinandersetzen müssen. Wir sagen, das ist nur wie die Grippe, das ist gar nicht so schlimm. Wir sagen, Gott hat schon alles im Griff, ja, kann ich mich entspannen, so einfach mal Bibelvers drüber, wird schon gut gehen. Wieder andere von uns ergreifen Kontrolle dort, wo man sie greifen kann. Ja, also irgendwas kann ich ja kontrollieren, zum Beispiel meine Wohnung, wie sauber die ist, also wird ständig geputzt. Oder meinen Körper, wie viel Körperfett ich habe, also wird ständig Exercises gemacht. Ja, oder man tyrannisiert die Kinder oder man kritisiert ständig am Partner rum, weil der irgendwie nicht macht, was man will. Ja, man versucht irgendwas zu kontrollieren, um so ein Gefühl von Kontrolle zurückzubekommen. Und wieder andere von uns verfallen so ein bisschen in Passivität. Wir machen einfach gar nichts mehr. Weil in diesem gar nichts mehr machen, in diesem Rückzug in meine kleine Welt, natürlich auch ein Stück Sicherheit entsteht. Ich mache nichts, also kann auch irgendwie nichts schiefgehen. In unser wildes um sich herumgreifen nach irgendeinem Halt, in diese Übersprungshandlungen, die wir tun, um möglichst schnell wieder Boden unter die Füße zu kriegen, in all das hinein ist dieser Text eine Einladung. Er ist eine Einladung, diese Momente des Kontrollverlusts und der Unsicherheit nicht zu verstehen als die Abwesenheit Gottes, sondern zu verstehen als die Anwesenheit Gottes, als ein Moment Gottes. Also zumindest bei Josef ist das, was er da erlebt, kein Fehler in Gottes Plan, sondern es ist Gottes Plan. Es ist Gottes Weg, in sein Leben reinzukommen. Es ist Gottes Weg, ihm neu zu begegnen, ihn neu zu beschenken, sein Leben neu zu machen. Die Einladung des Textes ist, diese Momente, dieses Erleben eines Kontrollverlustes nicht zu überspielen, nicht zu überspringen, sondern das Erleben zuzulassen, es auszuhalten, weil Gott uns, glaube ich, genau darin auf ganz mysteriöse Weise begegnen will. Und diese Einladung, die möchte ich gerne jetzt noch so ein bisschen mit euch im zweiten Teil der Predigt entpacken. Ich warte mal ganz kurz, bis die Türen offen sind. Diese Einladung möchte ich gerne mit euch entpacken. Weil ich glaube, dass in dieser Einladung erstens ein wichtiger, wichtiger Befreiungsmoment drinsteckt. Und zweitens dann auch so ein Zugang drinsteckt zu einer neuen Art, mit diesen Unsicherheiten in unserem Leben umzugehen. Zunächst mal, es steckt ein ganz wichtiger Befreiungsmoment drin. Und dazu will ich gerne jetzt mal noch mal ein bisschen genauer mit euch reinschauen in diesen Kontrollverlust, diesen Moment des Kontrollverlusts. Was passiert da denn eigentlich? Oder um mal vielleicht noch mal ein bisschen anders zu fragen, in den Momenten, in denen wir in unserem Leben die Kontrolle verlieren, was verlieren wir denn da eigentlich? Was verlieren wir denn da eigentlich? Und in der Überlegung über diese Frage bin ich auf einen zweiten biblischen Text gestoßen, der im ersten Moment zugegebenermaßen etwas harsch klingt. Ja, und er ist auch harsch, er ist ganz schön krass eigentlich. Ich hatte aber den Eindruck, er macht jetzt im Blick auf diese Frage trotzdem eine sehr wertvolle Perspektive auf. Und zwar ist das ein Text aus Jakobus 4. Und ich möchte ihn euch gerne kurz vorlesen. Da heißt es: Nun zu euch, die ihr sagt, heute oder morgen werden wir in diese oder jene Stadt reisen, wir werden ein Jahr lang dort bleiben, werden Geschäfte machen und viel Geld verdienen. Das sagt ihr, dabei wisst ihr doch nicht, was morgen mit eurem Leben sein wird. Rauch seid ihr, den man eine Weile sieht, dann verschwindet er. Ihr solltet lieber sagen, wenn der Herr will, werden wir noch leben und dies oder jenes tun. Nun aber rühmt ihr euch selbst und prahlt mit euren überheblichen Plänen und dann, wie Martin Luther den letzten Satz übersetzt, was ich sehr schön finde, all solches Rühmen ist böse. Ein harscher Text, auf jeden Fall. Aber ich finde ihn jetzt für diese Frage eben interessant. Weil der Text quasi sagt, ihr, die ihr sagt, nächstes Jahr werde ich nach Hamburg ziehen, ich werde da eine Ausbildung machen bei dieser und jener Firma und nach 3 Jahren werde ich viel Geld verdienen. Ihr, die ihr sagt, naja, also bevor ich 35 bin, werde ich auf jeden Fall heiraten und Kinder kriegen. Ihr, die ihr sagt, wenn ich mich genug anstrenge, dann schaffe ich den Durchbruch in der Kunstwelt und dann werden meine Werke irgendwann in der Sammlung Hoffmann hängen, auf jeden Fall. Ja. Ihr, die ihr das sagt, ihr, die ihr so denkt, sagt dieser Text, ihr macht eigentlich an der Stelle 2 entscheidende Fehler. Erstens, ihr überschätzt euer Wissen. Ihr überschätzt eure Einschätzkompetenz. Er sagt hier explizit, ihr wisst nicht, was morgen sein wird. Bei allen Wahrscheinlichkeiten, bei allen Prognosen, bei allen Plänen, die ihr euch macht, ihr wisst letztendlich nicht, was morgen sein wird. Das könnt ihr nicht wissen, das weiß keiner. Ja? Also ihr überschätzt damit, was ihr so einschätzen könnt. Und zweitens überschätzt ihr auch, wie sehr ihr die Dinge im Griff habt. Wie sehr ihr Kontrolle habt darüber, wie euer Leben gehen wird. Ihr sagt, wir werden Geschäfte machen, wir werden Geld verdienen. Als ob ihr das so komplett in der Hand hättet, aber ihr habt es nicht in der Hand. Es spielen 10.000 Faktoren in diese Sache mit rein und ihr könnt sie nicht alle kontrollieren. Malcolm Gladwell, den ihr bestimmt, den viele von euch kennen, hat dieses Buch geschrieben, das sehr bekannt geworden ist. Es nennt sich Outliers, auf Deutsch Überflieger, und ihr kennt wahrscheinlich diese These. Er schreibt, dass Menschen unter anderem deswegen unglaublich erfolgreich werden, oder wie sie erfolgreich geworden sind, ist durch Üben, Üben, Üben. Ja, also habt ihr das schon mal gehört, diese 10.000 Stunden. Er sagt, man braucht 10.000 Stunden, um etwas wirklich perfekt zu können, um so richtig, richtig unglaublich gut darin zu sein. Und das ist so die These, die ich bis jetzt auch über das Buch gehört hatte. Ja, das ist das, was du so mitnehmen. Du musst einfach üben, dann kannst du richtig erfolgreich werden. Was man dabei übersieht, ist, dass Malcolm Gladwell am Ende seines Buches dann doch mal noch so einen kleinen Nachtrag macht. Und zwar sagt er, mit 10.000 Stunden kann man, ja, unglaublich gut in etwas werden, aber man kann mit 10.000 Stunden üben allein nicht unglaublich erfolgreich damit werden. Denn um Erfolg zu haben, um es irgendwo hinzuschaffen, um Karriere zu machen, um irgendwie so richtig nach oben zu kommen, ist jetzt nicht nur das eigene Talent entscheidend, sondern man braucht die richtigen Umstände, man braucht das richtige Timing, man braucht die richtige Kinderstube, man braucht die richtige Kultur, in der das gerade passt, was man so macht, man braucht die richtigen Türen, die sich auftun, man braucht so alles Mögliche, und das haben wir alles nicht im Griff. Was ich schaffen kann, ist richtig gut darin zu sein. Ob ich damit erfolgreich bin, Geld verdienen kann, irgendwie überleben kann, das ist nicht so wirklich in meiner Hand. Das heißt, ich denke, dieser Text aus Jakobus 4 sagt, dass in den Momenten, in denen uns das Leben so entgleitet, ja, in denen wir so gefühlt die Kontrolle verlieren über unser Leben, verlieren wir eigentlich nicht die Kontrolle über unser Leben. Wir verlieren eigentlich nur die Illusion der Kontrolle über unser Leben. Wir merken quasi für so einen Moment, dass wir nie ganz im Griff haben werden, ob diese Beziehung gelingt oder nicht. Ob wir viel Geld machen werden oder nicht, ob wir gesund bleiben werden oder nicht, ob wir uns Gott nahe fühlen oder nicht. Ja, wir können bestimmte Dinge tun, um das wahrscheinlicher zu machen, aber wir können es letztendlich nicht kontrollieren, wie unser Leben laufen wird, wie unsere Zukunft aussehen wird. Wir können andere Menschen nicht kontrollieren, wir können Gott nicht kontrollieren. Das ist, glaube ich, erstmal so die vielleicht auch harte Erkenntnis. Aber genau darin steckt jetzt, glaube ich, ein gewaltiger Befreiungsmoment. Ein gewaltiger Befreiungsmoment. Weil mein Eindruck ist, dass genau diese Illusion von Kontrolle, diese Sehnsucht, die wir so haben, immer wieder alles im Griff zu haben, uns eigentlich so oft von dem Leben abhält, was wir eigentlich leben wollen. Uns davon abhält, die Menschen zu sein, die wir eigentlich sein wollen. Weil wir die ganze Zeit damit beschäftigt sind, irgendwelche Dinge wieder unter Kontrolle zu kriegen. Also wenn wir zum Beispiel mal nur die großen drei eines guten Lebens nehmen, die, glaube ich, viele von uns auch so unterschreiben würden, dass wir das sein wollen, dass wir solche Menschen sein wollen, Menschen, die geprägt sind von Glaube, Hoffnung und Liebe. Also Glaube, ja, aus so einem tiefen Vertrauen zu Gott zu leben, in seine Liebe zu glauben, seine Weisheit zu glauben und so sich immer wieder fallen zu lassen, entspannt zu sein. Ja, Gott macht schon, dass ich bin irgendwie entspannt. Und dann Hoffnung. Bei so allem, was passiert in meinem Leben, die Erwartung mitschwingen zu haben, dass keine Situation komplett auswegslos ist. Kein Mensch auch je komplett verloren ist. Gott kann immer noch mal was Gutes entstehen lassen. Ja, es ist noch nie so ganz das Ende. Man kann immer noch hoffen. Und dann Liebe. So die Entscheidung zu treffen, dass ich mich an den Menschen um mich herum freue. Dass ich mich an denen freue. Ja, dass es voll schön ist, dass die in meinem Leben sind und dass ich ihr Bestes will, dass ich mich dafür einsetzen will, dass es diesen Menschen auch gut geht. Diese drei, das ist, glaube ich, etwas, was wir uns oft wünschen. Menschen, die wir gerne sein wollen, ein Leben, das wir gerne haben wollen, aber wofür jetzt diese Sehnsucht danach zu kontrollieren, Dinge im Griff zu haben, wie so ein Eimer Wasser ist, ja, den man so übers Feuer kippt. Das macht es entweder komplett aus Oder es beschädigt so ganz, ganz stark. Es reduziert so auf eine ganz kleine Sparflamme. Also beim Glauben. Eigentlich wollen wir das ja. Mit so einem tiefen Vertrauen und so einer starken Sicherheit von Gottes Güte und seiner Nähe irgendwie zu leben. Aber dann kriegen wir wieder diesen Impuls. Ja, dass man es doch auch so ein bisschen kontrollieren muss, dass man schon auch ein bisschen selber drauf gucken muss. Unsere finanziellen Pläne, dass die aufgehen, da muss ich schon nochmal nachgucken. Ja, und dass dieses Problem sich wirklich löst, da muss ich schon nochmal nachschieben. Und schon laufen wir wieder durch die Gegend. Ängstlich und verkrampft, so ein bisschen nervös. Wir machen uns ganz, ganz starke Sorgen, was ja fast so eine Art Atheismus ist in diesem Moment, weil wir nicht wirklich glauben, dass Gott irgendwie da ist und mein Leben in der Hand hat. Oder Liebe, wo wir ja eigentlich schon gerne Menschen annehmen wollen, wie sie sind, sie lieben wollen, die Menschen in unserem Umfeld. Aber mit dieser Illusion von Kontrolle haben wir dann doch den Eindruck, dass wir die ein bisschen ändern können, dass wir sie doch vielleicht nicht ganz so annehmen müssen, wie sie sind und ihren freien Willen akzeptieren, sondern dass wir sie schon so ein bisschen ändern können, ja, damit es uns ein bisschen besser passt. Und schon rutschen wir wieder in diese Momente, in denen wir dominieren, in denen wir manipulieren. Wir schubsen Menschen herum, bis sie sich so verhalten, wie es uns passt, damit wir uns besser fühlen. Was passiert, wenn Gott uns begegnet, wenn Gott in unser Leben kommt, ist, dass er anfängt, daran zu rütteln. Dass er anfängt, daran zu rütteln, weil er es gut mit uns meint, weil er uns liebt. Weil er diese Befreiungsmomente schaffen will, wo wir mal frei werden von dieser Illusion, dass wir Dinge kontrollieren können. Und das bringt mich zu meinem letzten Gedanken. Denn ich glaube, was das heißt, wozu Gott Josef in diesem Text einlädt, wozu er, glaube ich, uns einlädt durch diese Weihnachtsgeschichte, ist, was John Mark Comer, der ein Buch dazu geschrieben hat, das mich für diese Predigt inspiriert hat, was er genannt hat, heilige Unsicherheit. Heilige Unsicherheit. Ich finde es mega interessant, dass der Engel ja eigentlich zwei Anweisungen hat für Josef in diesem Text. Die erste Anweisung lautet, die zweite Anweisung lautet, du sollst das Kind Jesus nennen, was übersetzt bedeutet, Gott rettet. Und die erste Anweisung lautet, fürchte dich nicht. Ja. Fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu nehmen und in diese Ungewissheit hineinzugehen. Fürchte dich nicht, in diese Ungewissheit hineinzugehen, weil der Gott, der rettet, mit dir ist. Fürchte dich nicht, in diese Ungewissheit hineinzugehen, weil der Gott, der rettet, mit dir ist. Was an Weihnachten passiert, ist, dass der Gott, der uns mehr liebt, als wir es uns je vorstellen könnten, dass dieser Gott uns nahe kommt. Und damit ist es ein Stück weit egal, was in unserem Leben sonst noch passiert oder nicht passiert, weil das Schönste und Größte, was wir eigentlich erreichen können, uns bereits geschenkt ist. Das haben wir bereits. Stellt euch mal für einen Augenblick vor, es würde jemand auf euch zukommen und sagen, ich überweise dir jetzt 100.000 Euro aufs Konto. Ja, und wann immer du Geld abhebst, irgendwas bezahlst, irgendwie Geld ausgibst, Geld verlierst, was auch immer, werde ich dir wieder das Geld überweisen, sodass immer 100.000 Euro auf deinem Konto sind. Ja, es ist einfach immer, egal was du machst, 100.000 Euro sind auf deinem Konto. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, mir hat die Vorstellung direkt so eine Entspannung gebracht. Ja, gut, 100.000 Euro auf dem Konto, ja, mega entspannt. Jetzt kann eigentlich nichts mehr schiefgehen in meinem Leben, weil ich habe ja 100.000 Euro auf dem Konto. Es ist einigermaßen absurd, dass der Schöpfer des Universums, die Liebe selbst, Gott, der dich geschaffen hat, der für dich gestorben ist, zu uns sagt, ich werde immer bei dir sein. Und wir dazu aber sagen, ja, aber meine Finanzen, ja, ich könnte vielleicht nochmal 2.000 Euro verlieren. Oder ja, hier das Problem, das lässt sich nicht in den Griff kriegen. Es ist einigermaßen absurd, dass das Geld uns entspannen würde, aber Gottes Anwesenheit nicht. Heilige Unsicherheit bedeutet, dass wir diese Momente des Kontrollverlusts nicht so schnell wie möglich loswerden, sondern als Einladung Gottes verstehen, uns mal fallen zu lassen in seine Liebe. Sich einzugestehen, dass ich das gar nicht immer alles kontrollieren kann in meinem Leben und auch gar nicht muss, weil Gott da ist, weil Gott mit mir ist. Und darin eigentlich eine viel größere Sicherheit steckt als die 100.000 Euro auf dem Konto. Heilige Unsicherheit bedeutet, ein Stück weit damit aufzuhören, ständig die Was-wäre-wenn-Szenarien durchzugehen und somit das Einzige tatsächlich zu gestalten, über das ich wirklich Kontrolle habe in meinem Leben. Nämlich das Heute, das Jetzt, diesen Moment. Das ist das Einzige, über was ich wirklich Kontrolle habe. Ich habe keine Kontrolle darüber, ob es mit meinen Finanzen klappen wird in der Zukunft oder nicht. Worüber ich ein Stück Kontrolle habe, ist, ob ich Gott damit heute vertrauen will oder mich zersorgen will für den Rest meines Tages. Ich habe keine Kontrolle darüber, ob unsere Beziehung immer gut bleiben wird oder vielleicht irgendwann mal gut werden wird. Aber ich habe ein Stück Kontrolle darüber, wie ich heute mit dir umgehe. Heilige Unsicherheit bedeutet, dass ich mich mit dem Heute beschäftige, weil Gott mein Morgen hat. Darum muss ich mich nicht sorgen. Und heilige Unsicherheit bedeutet schließlich, glaube ich, auch, dass wir Pläne machen, auf jeden Fall. Natürlich machen wir Pläne. Aber wir suchen unser Glück, unsere Erfüllung nicht da, dass diese Pläne funktionieren werden. Sondern wir suchen unser Glück und unsere Erfüllung da, wo wir, in dem, was wir heute haben. In diesem Moment. In den Menschen um uns herum. In der Luft, die wir atmen. In dem Essen, das wir genießen. Und vor allem in der Gegenwart eines Gottes, der mich liebt. Dieser Advent 2020, so schwer und so schwierig und unsicher er auch ist, ich glaube, er ist vielleicht auch so eine Einladung Gottes an dich, an mich, dass wir diese Kunst der heiligen Unsicherheit so ein Stück lernen, uns durch so ein Stück reinwagen und darin vielleicht echt so ein neues, ein befreiteres Leben entdecken.